Ich begrüße Sie alle sehr herzlich, auch von meiner Seite zum heutigen Gottesdienst, zum Thema Fluch und Segen. Ihr kennt sicher alle irgendwelche Personen, die im Alltag fluchen, weil ihnen etwas nicht gelingt, ihnen etwas nicht passt, sie verärgert sind. Ihr kennt sicher auch Personen in eurem Umfeld, die euch segnen und euch Gutes wünschen. Auch ich habe früher auf Schweizerdeutsch geflucht. Dabei wusste ich nicht einmal wirklich, was ich sagte. Ich bin englischsprachig aufgewachsen, vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht. Erst als ich gläubig wurde, habe ich dann wirklich gecheckt, was Gott verdamme mich wirklich bedeutet. Ein mutiger Freund von mir im Geschäft, der sagt manchmal zu solchen Menschen, die fluchen, ha, ich wusste gar nicht, dass du zu Gott betest. Und dann sind sie oft verwirrt, was er denn überhaupt meint und sagt, ja, du hast Gott, verdamme mich, gesagt. Du hast geflucht, du hast zu Gott gesprochen. Und so können Gespräche über den Glauben beginnen. Die USA ist ebenfalls sehr mutig, wenn es um den Glauben geht. Diesen wunderschönen Truck habe ich vor ein paar Jahren in der Nähe von San Diego fotografiert. Darauf steht, Jesus Christ is Lord, not a swear word. Also Jesus Christus ist Herr und kein Fluchwort. Je nachdem, wie man Jesus Christ auf Englisch betont ausspricht, ist es tatsächlich ein Fluchwort. Und auf dem langen Anhänger, der kreuz und quer durch die USA fährt, wird verkündigt, prominent, Jesus Christus ist Herr. Und eben auf das Thema Fluch und Segen, im Beispiel Abraham, möchte ich heute eingehen. Wer ist überhaupt Abraham? Wenn wir das Geschlechtsregister im 1. Mose 5 anschauen, dann sehen wir in den 10 Namen, die dort erwähnt werden, wie die Gottlosigkeit, angefangen mit Adam bis zu Noah, immer zunimmt. Noah wird als letzter erwähnt. Gott ist jedoch gnädig mit Noah, er schließt einen Bund mit ihm und fängt neu an. Noah war gehorsam und gerecht in Gottes Augen. Ähnlich ist es mit Abraham. Im Kapitel 11 stoßen wir wiederum auf 10 Namen. Abraham stammt von Sem ab, einer der Söhne Noahs, und wird als letzter im Geschlechtsregister erwähnt. Auch hier degeneriert die Linie von Sem. Seine Nachfahren beteten Götzen an. Der Großvater von Abraham war ein Götzendiener, gemäß Josef 24,2. Als die Linie Sems gescheitert war, ist Gott gnädig und offenbart sich den Abraham. In 1. Mose 12, da lesen wir, und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Im Vers 1 erhält Abraham den Auftrag oder den Befehl zum Auszug aus seinem Land Ur. Weg von seiner Verwandtschaft, weg von seinem Vater. Woher Abraham wusste, dass er es hier mit dem lebendigen Gott zu tun hat, wird nicht beschrieben. Er spürte es offenbar einfach. Am Beginn seines Lebens mit Gott wird Abraham deutlich, Gott folgen heißt, alte Bedingungen und Fundamente hinter sich lassen und unterwegs zu sein. Erkennbar wird auch, dieser Gott ist im Gegensatz zu all den anderen Göttern, seiner Zeit nicht auf ein bestimmtes Gebiet begrenzt. Das Ziel Gottes ist klar. Aus Abraham soll eine große Nation werden. Und alle Geschlechter der Erde sollen gesegnet werden. Segen meint die erfahrbare, heilsame Zuwendung Gottes. So klein der Anfang dieser Segensgeschichte Gottes ist, so global ist der Horizont seiner Heilsabsicht. Alle Geschlechter sollen davon erreicht werden. Neben dem großen Volk soll ihm auch ein großer Name, das heißt eine feste Identität, bekommen. An ihn, an seinen Namen soll man immer wieder denken. Als Vater des Glaubens hat er diese Identität bekommen, nämlich im 11. Kapitel des Hebräerbriefes. Dort wird eindrücklich sein Glaube beschrieben. Die Geschichten, die nach diesem Auszug folgen, belegen, dass Gott sein Versprechen auch einhält, respektive einlöst. Wer sich Abraham mit bösen Absichten entgegenstellt, ihm flucht, der erfährt Gottes Gerichtshandeln. Wer sich aber Abraham helfend zuwendet, ihn segnet, der bekommt die heilsame Zuwendung Gottes zu spüren. Aus Glauben ohne zu schauen, zieht Abraham weg von Ur. Später erhält Abraham einen neuen Namen von Gott und heißt nun Abraham, was Vater einer Menge bedeutet. Ein neuer Bund ist geschlossen, der Abraham-Bund. Er kennzeichnet den Anfang eines neuen Volkes, des Volkes Israel. Und Gott hielt sich an alle Verheißungen in diesem Bund. Alles, was er Abraham versprach, traf auch ein. Jedes Wort hat sich buchstäblich erfüllt. Jedes Volk, das Abrahams Volk hasste, musste zu seinem großen Leid erfahren, wie treu der Gott Abrahams ist. Und jedes Volk, das zu Abraham stand, wurde gesegnet. Was waren nun die Auswirkungen des Bundes mit Abraham im Alten Testament? Einige Beispiele dazu. 1. Mose 12, da lesen wir: Es entstand aber eine Hungersnot im Land. Da zog Abraham nach Ägypten hinab, um dort als Fremder zu leben. Denn die Hungersnot lag schwer auf dem Land. Und es geschah, als er nahe daran war, nach Ägypten hineinzukommen, sagte er zu seiner Frau Sarai: Siehe doch, ich weiß, dass du eine Frau von schönem Aussehen bist. Und es wird geschehen, wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, sie ist seine Frau. Dann werden sie mich erschlagen und dich leben lassen. Sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir gut geht, um deinetwillen und meine Seele deinetwegen am Leben bleibt. Und es geschah, als Abraham nach Ägypten kam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Und die Hofbeamten des Pharao sahen sie und rühmten sie vor dem Pharao. Und die Frau wurde in das Haus des Pharao geholt. Zunächst machte nicht der Pharao einen Fehler, sondern Abraham, als er gelogen hatte. Man könnte auch sagen, eine Halbwahrheit erzählte. Denn Sarah war nicht nur seine Frau, sondern auch tatsächlich seine Schwester, respektive Halbschwester. Dennoch griff Gott ein, und zwar aufgrund des Bundes, den er mit Abraham geschlossen hatte. Im Vers 17 lesen wir: Der Herr aber schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais Willen, der Frau Abrahams. In Kapitel 20 geschieht das Gleiche noch einmal bei einem anderen Volk, bei Abimelech. Auch hier sagte Abraham zu Sarah, sie soll sich als seine Schwester ausgeben. In einem Traum begegnet Gott den Abimelech und sprach: Siehe, du bist des Todes wegen der Frau, die du genommen hast, denn sie ist eine verheiratete Frau. Im Hintergrund laufen noch einige Dinge ab, die wir vor Augen halten müssen. Der Abraham-Bund sagt auch, dass durch die Nachkommenschaft von Abraham auch die Heidenwelt gesegnet werden wird. Die Nachkommenschaft soll ausschließlich durch die einzige Frau, Sarah, und nur durch einen seiner 8 Söhne, Isaac, stammen. Daraus zieht sich die Linie der Nachkommenschaft durch bis zu Jesus, dem Messias, durch welchen die Heiden dann ihren Segen empfangen. Diese Ereignisse im Kapitel 12 und 20 lagen alle vor der Geburt Isaaks. Wir sehen hier also tatsächlich bereits die ersten Versuche Satans, das jüdische Volk zu zerstören, indem er Abraham die Frau wegnimmt, um zu verhindern, dass Isaak geboren wird. Doch Gott greift ein und lässt das nicht zu. Wir sehen hier Gottes Verheißung: und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Auf genau dieselbe Art und Weise, auf die das Volk Israel verflucht wird, wird Gott an demjenigen handeln, der den ursprünglichen Fluch ausgesprochen hat. In diesem Beispiel ging es darum, das jüdische Volk zu vernichten, indem die Geburt Isaaks verhindert werden sollte. Und als Antwort darauf hat Gott das Haus Abimelechs verflucht. Denn der Herr hatte jeden Mutterleib dem Haus Abimelech vollständig verschlossen, um Sarahs Willen, der Frau Abrahams. Sarah wird aber gerettet, und in Kapitel 21 wird Isaak geboren und die Linie der Nachkommenschaft setzt sich fort. Auch für Abimelech gab es eine Wende. Abraham hatte Abimelech falsch eingeschätzt. Er bekam Sarah zurück und auch viele Geschenke und durfte sich im Land niederlassen, wo er wollte. Abraham betete zu Gott und Gott heilte Abimelech und seine Frau, sodass sie wieder Kinder gebaren. Es gibt auch das Segensprinzip in der Bibel. In 1. Mose 30 lesen wir: Als nun Rahel den Josef geboren hatte, sprach Jakob zu Laban: Lass mich ziehen und reisen an meinen Ort und in mein Land. Gib mir meine Frauen und meine Kinder, um die ich dir gedient habe, dass ich ziehe. Denn du weißt, wie ich dir gedient habe. Laban sprach zu ihm: Lass mich Gnade vor deinen Augen finden. Ich spüre, dass mich der Herr segnet um deinetwillen. Wir dürfen uns keine Illusionen machen, was Laban für ein Mensch war. Er war ein Heide, der vielen Göttern diente. Er hatte viele Bilder und Statuen aufgestellt. Dann kam sein Neffe Jakob zu ihm und diente ihm. Jakob aber verehrte nur den einen Gott Jahwe. Laban fügte diesen Gott Jahwe einfach zu seiner Sammlung noch hinzu, aber er merkte, dass der Gott Jakobs auch ihn segnete. Ein weiteres Beispiel des Segensprinzips sehen wir bei Josef. Er war nach Ägypten verkauft worden, aus der Hand der Ismaeliter. Der Herr aber war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Potiphar, der Kämmerer und oberste Leibwächter des Pharaos, sah, dass alles, was Josef in die Hand nahm, geling. Und er fand Gunst oder Gnade in den Augen Potiphars und diente ihm persönlich und vertraute ihm völlig. Dann heißt es später in 1. Mose 39, Vers 5: Und es geschah, seitdem er ihn über sein Haus bestellt hatte und über alles, was er besaß, da segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Wiederum segnet Gott einen Heiden, in diesem Fall einen Ägypter, und zwar seiner Beziehung zum Juden Josefs wegen. Doch es kommt anders. Es kommt zu einer Wende. Im zweiten Buch Mose lesen wir am Anfang, wie ein neuer Pharao in Ägypten kam, der Josef nicht mehr kannte. Der neue König sah sich bedroht durch die vielen Israeliten. Sie wurden daraufhin unterdrückt, in die Sklaverei versetzt. In einer weiteren Phase kommt es so weit, dass sie die jüdischen Jungen gleich nach der Geburt umbringen sollten. Man kann sagen, das war der erste versuchte Völkermord in der Geschichte, in dem versucht wurde, systematisch das jüdische Volk zu vernichten. Die Methode, die verwendet wurde, war die Tötung der Söhne durch Ertränken. Diesen Fluch der Ägypter gegen die Juden zieht ein Fluch Gottes gegen die Ägypter, wenn auch erst Jahrhunderte später. Nach der 10. Plage, wo einerseits alle Erstgeburt der Ägypter umkamen, lässt der Pharao das jüdische Volk ziehen. Doch nach einiger Zeit ändert der Pharao seine Meinung und schickt seine Armee hinterher. Was tut Gott? Er zerstört die ägyptische Armee auch noch durch Ertränken. Auch im Neuen Testament sehen wir das Prinzip von der Segnung. In Lukas 7 lesen wir von einem römischen Centurio. Als sein Knecht erkrankte, legten die jüdischen Leiter der Gemeinde bei Jesus ein gutes Wort ein, weil der Centurio ihnen die Synagoge erbaut hatte und das Volk lieb hat. Es handelt sich um die Synagoge zu Kapernaum, in der Jesus auch oft gesprochen hatte. Als die Leiter wieder nach Hause kamen, fanden sie den Knecht gesund. Ein Heide hatte also das jüdische Volk lieb und unterstützte sie und erfuhr dadurch den Segen des Bundes mit Abraham. In Apostelgeschichte 10 lesen wir von Cornelius, ein frommer und gottesfürchtiger Mann mit gutem Ruf bei dem ganzen Volk der Juden, wie es heißt. Weil Cornelius das jüdische Volk segnete, wurde er als erster unbeschnittener Heide in den Leib Jesu aufgenommen. Was sind die Auswirkungen des Bundes in der Geschichte? Spanien war früher mal ein mächtiges Imperium. Auf der ganzen Welt verbreitete sich die spanische Sprache. Spanien war eine gewaltige Seemacht. Es gab eine Zeit, da genossen die Juden eine große Freiheit. Diese Epoche wird in der jüdischen Geschichte auch als die goldene Zeit in Spanien bezeichnet. Die berühmtesten Rabbiner und die besten und größten jüdischen Schulen befanden sich in Spanien. Solange dieses Land die Juden segnete, erfuhr auch Spanien den göttlichen Segen. Dies änderte sich aber 1492. Alle Juden wurden aus Spanien vertrieben. Damit begann der kulturelle und wirtschaftliche Erfolg Spaniens zu verfallen. Schließlich wurde die spanische Armada größtenteils durch einen Sturm in einer Seeschlacht mit England vernichtet. Als Spanien sich von den Juden abwandte, verlor er seine Rolle als Weltmacht. England erklärte sich um 1600 als eine der ersten Länder wieder bereit, Juden aufzunehmen. England wurde zu einem großen Imperium. Die Juden bekamen viel Freiheiten. England hatte mit Benjamin Disraeli sogar einen jüdischen Premierminister. Er half mit, das British Empire wieder auszudehnen. Der Höhepunkt wurde 1917 erreicht, als die britische Regierung mit der Balfour-Erklärung es den Juden ermöglichte, ihre Heimat wieder in Palästina zu finden. Die Wende aber kam nach dem Ersten Weltkrieg. Als die Regierung ihre Politik änderte, plötzlich war man gegen die Errichtung einer nationalen Heimstätte der Juden und gegen eine Migration aus England. Etwa zur gleichen Zeit begann der Zerfall des British Empires und England war keine Weltmacht mehr. Wir haben gesehen, dass der abrahamitische Bund zur Zeit des Alten Testamentes und Neuen Testamentes so wie auch in der Geschichte sich bewahrheitet hat. Was bedeutet dieser Bund denn heute? Hier muss ich einen kleinen Einschub machen und auf Jesus Christus hinweisen, der für unsere Sünden am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Jesus ist aber primär auf diese Welt gekommen, um als Erlöser Israel von ihren Sünden zu erlösen. Matthäus 15, 24 sagte Jesus: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Seinen Jüngern befiehlt Jesus auch, zunächst nicht zu den Heiden zu gehen, sondern vielmehr zu den verlorenen Schafen Israels. Aber Israel selber hat Jesus nicht anerkannt. Sie haben ihn als Messias verworfen. Erst danach ergeht, insbesondere im Missionsbefehl, der Auftrag, allen Nationen das Evangelium zu verkündigen. So kam das Heil zu den Nationen, weil Israel Jesus verworfen hatte. Der Fall Israels ist der Reichtum der Welt. Weil Israel respektive die Juden Jesus als Erlöser verworfen hatten, haben wir Anteil an dieser Erlösung. Jeder, der Jesus Christus als Heiland annimmt, hat das ewige Leben. Aber Gott Jehova hat deswegen Israel nicht vergessen. Im Gegenteil, er wird nicht zulassen, dass sein Volk eingehen wird. Römer 11 beschreibt Israel als einen Ölbaum. Das ist der am stärksten verbreitete Baum im heutigen Israel. Er ist immer grün und so ist auch der Bund Gottes mit Abraham. Immer grün, lebendig, unwandelbar, ein Bund auf ewige Zeiten, den Gott niemals auflösen wird. Weder Israels Untreue noch sein Ungehorsam noch die Verwerfung des Messias Jesus Christus können diesen Bund aufheben. Die Wurzel des Baumes steht sinnbildlich für Abraham, der heilig war und abgesondert für Gott, der Vater aller Gläubigen. Wegen des Unglaubens sind jedoch einige Zweige, ein Sinnbild für die Israeliten, abgebrochen. Dann wird noch vom wilden Ölbaum in Römer 11 gesprochen. Ein wilder Ölbaum, der ein Bild für die Nationen ist. Die Zweige des wilden Ölbaums sind in den guten Ölbaum eingepfropft. Damit haben sie Anteil an den Wurzeln des guten Ölbaums. Die eingepfropften Zweige tragen jedoch nicht die gute Wurzel. Es ist umgekehrt. Die Wurzel trägt die Zweige. Mit anderen Worten, wenn es Israel gut geht, dann geht es auch uns gut. Denn dann sind auch wir durch den abrahamitischen Bund gesegnet. Was heißt denn das nun für uns Christen? Ich weiß nicht, wie Sie zu Israel stehen, welche Erfahrungen Sie persönlich gemacht haben. Wenn ich manchmal mit Christen rede, dann bin ich erstaunt, welche anti-israelische Haltung sie zu Israel haben. Von Nichtgläubigen kann ich das irgendwie nachvollziehen, aber von Christen? Nehmen wir diesen Vers ernst, da wir doch eingepfropft sind in diesen edlen Ölbaum? Der Abraham-Bund hat Gültigkeit im Alten Testament. Er hatte Gültigkeit im Neuen Testament. Im Neuen Testament wird Abraham circa 70 Mal erwähnt. Seine Geschichte ist fest verwoben mit den Lehren des Neuen Testamentes. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir, in Abraham, sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Es gibt noch Prophetien, in der dieser Bund seine Gültigkeit beweisen wird. Der Abraham-Bund hat heute noch Gültigkeit. Wie schon gesagt, der wilde Ölbaum ist ein Bild für die Nationen, also für den Rest der Welt. Wie viel mehr hat er Gültigkeit für uns Christen? In Zacharia 2,12 heißt es weiter: Denn so spricht der Herr Zebaoth, der mich gesandt hat über die Völker, die euch beraubt haben. Wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Wer dem Volk Israel, den Juden, etwas antut, der tut Gott direkt etwas an. Wer einem Juden eine Faust ins Gesicht schlägt, schlägt Gott direkt ins Auge. Gilt dieser Vers auch für uns heute? Selbstverständlich. Beobachten wir genau, was geschieht in der Welt. Obwohl durch eine UNO-Resolution der jüdische Staat 1948 gegründet wurde, wird das Land nicht von allen Ländern anerkannt. Die vereinbarten Grenzen werden nicht anerkannt und der Siedlungsbau Israels wird kritisiert. Die EU will Palästina als Land anerkennen. Seit 2015 hängt sogar eine palästinensische Fahne vor dem UN-Gebäude in New York. Palästina, ein Land, das keine Berechtigung hat gemäß der UN-Resolution von 1948. Die EU subventioniert die Palästinenser sowie palästinensische Terrororganisationen mit Milliarden von Euro und kämpft gegen die Juden an. Klagt Israel an, klagt also Gottes Volk an. Mit anderen Worten, verflucht Israel, respektive tastet Israel an, tastet Gottes Auge an. Während von Attentaten in Israel kaum gesprochen wird, finden Attentate in unserer näheren Umgebung statt. In Israel praktisch täglich. Und es wird einfach berichtet hier, aber nicht von Israel. Eine Folge des Fluches? Fragezeichen. Wie die Bibelstellen, die wir heute gelesen haben, auf dieselbe Art und Weise, wie Israel verflucht wird, wird auch Gott an den Verflucher handeln. Dem früheren PLO-Chef Arafat wurde der Friedensnobelpreis verliehen. Ein Terrorist erhält einen Friedensnobelpreis. Gerade letzte Woche habe ich gelesen im neuesten Faktum, der südafrikanische Bischof Desmond Tutu hat den jetzigen arabisch-palästinensischen Terroristen Marwan Barghouti ebenfalls für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. In diesem Brief wird Barghouti als Symbol des Friedenskampfes gelobt. Zurzeit sitzt er eine Strafe im Gefängnis ab, wegen den Terrors. Präsident Obama oder die Demokraten generell verfolgen eine anti-israelische Politik. Was wird das für eine Auswirkung auf die USA haben in Zukunft? Und zugegeben, ich bin froh, im Moment nicht Amerikaner sein zu müssen und den nächsten Präsidenten zu wählen. Beide Kandidaten sind in meinen Augen nicht wählbar. Eine israelkritische Präsidentin oder ein Mann, der von sich selbst sagt, das Beste zu sein, das Gott je für Amerika geschaffen hat. Die Schweiz hat während des Zweiten Weltkrieges das Bankgeheimnis eingeführt, zum Schutz jüdischer Gelder vor den Nazis. Ja, dadurch haben wir sehr viel Segen erlebt. Die Banken haben viel zu unserem Wohlstand beigetragen. Und einverstanden, heute ist das Bankgeheimnis vielleicht überholt, es wurde auch ausgenutzt. Die EU hat auf 2016 eine obligatorische Kennzeichnungspflicht für jüdische Produkte aus Siedlungen in den sogenannten Palästinensergebieten erlassen. Einige Menschen werden diese Produkte deswegen boykottieren. Wir Christen sollten doch eher jubeln und sagen, super, gerade weil diese Produkte aus Israel kommen, kaufe ich sie doch. Es wird gar öffentlich dazu aufgerufen, israelische Produkte nicht mehr zu kaufen, aber dieselben Personen bedenken wohl nicht, dass Israel führend in der Krebs- und Parkinson-Forschung ist, sowie in vielen anderen medizinischen Bereichen. Boykottieren Sie diese Forschungen auch? Ältere unter uns kennen vielleicht das deutsche Warenhaus KDW, Kaufhaus des Westens. Es ist der Globus und der Jelmoli von Deutschland, die Adresse für hochwertige und luxuriöse Güter. Ursprünglich von Juden gegründet in der Hitler-Ära, aber enteignet worden. Ironischerweise war KaDeWe der erste Laden, welcher sogar vor Inkrafttreten dieser Boykottpflicht in der EU bereits einige Produkte aus dem Sortiment nahm. Eine moderne Form von Antisemitismus. Übrigens erkennt ihr in dem Wort Antisemitismus das Wort Sem. Diejenigen also, die von Sem, Noahs Sohn, abstammen, das sind die Semiten, also Abraham und sein Volk. Aber auch die Araber sind Semiten, so nebenbei, durch Abstammung von Abrahams Sohn Ismael, anstatt wie bei den Juden durch Abstammung von Abrahams Sohn Isaac. In der Umgangssprache bezieht sich aber Antisemitismus üblicherweise auf die Juden. Überlegen wir uns gut, wie wir zu Israel und dem jüdischen Volk stehen. Wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Segnen wir sie regelmäßig oder reden wir schlecht über die Juden? Was sagen wir im Gespräch mit Freunden und Nachbarn? Wie verhalten wir uns? Ich erkenne je länger, je mehr auch in der Schweiz eine anti-israelische Haltung, eine israelkritische Haltung. Bedenken wir, wen wir in die Politik wählen. Sind es Politiker, die Israel unterstützen, oder sind es eher linke Politiker, die sogar einer Pro-Palästina-Gruppe angehören und eine klare Anti-Israel-Politik betreiben? Personen wie Gary Müller, Daniel Fischer, andere in der Gesellschaft Schweiz-Palästina rufen auf, Israel zu boykottieren und laden die Terrororganisation PLO in das Bundeshaus ein. Das wird Auswirkungen auf ihr persönliches Leben haben. Garygate, Fragezeichen, ich weiß es nicht. Auswirkungen auf unser Land. Segen oder Fluch, wir können wählen. Die Bibel widmet im 5. Mose ein ganzes Kapitel dazu. Kapitel 28, lese es einmal durch in Ruhe. In unserem Schweizer Psalm berufen wir uns auf Gott. Doch es gibt auch da eine Gruppe, die die Nationalhymne ändern will. Man konnte bereits neue Hymnen einsenden. Was wird passieren, wenn wir den Schweizer Psalm ändern und der Glaube und die Verherrlichung Gottes aus diesem Text gestrichen wird? Ich glaube daran, dass wir gesegnet sind, wenn wir als Volk diesen Psalm singen. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Einverstanden, das jüdische Volk ist eine Herausforderung. Sie ist kein einfaches Volk und ist ein Schleifstein. Wer in der Fliegerei zu tun hat, sicher auch andere Bereiche, kann einiges an Geschichten erzählen. Es ist ein halsstarriges Volk, so ist es beschrieben im 5. Mose 31. Und ja, nicht alles ist gut zu heißen, was sie tun. Aber nichtsdestotrotz, es ist Gottes heiliges Volk und wir tun gut daran, für sie und ihr Land zu beten, sie zu segnen. Seien wir dankbar für diese große Gnade und verhalten wir uns auch entsprechend. Tasten wir Gottes Augapfel nicht an. Wir Christen und die Juden haben denselben Gott Jahwe, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs oder Israels, wie er später genannt wurde. Stehen wir ein für ein Israel. Beten wir für das Land, segnen wir Gottes Volk, segnen wir die Juden. Das Heil kommt von den Juden, heißt es in Johannes 4, 22. Jesus war Jude und das Heil, die Erlösung von unseren Sünden, die Vergebung, den Zugang zum himmlischen Vater haben wir nur durch ihn, durch seinen stellvertretenden Opfertod am Kreuz. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, himmlischer Vater, ich will dir einfach vielmal Danke sagen. Danke sagen, dass wir dich dafür kennen und dass du uns willst segnen, Herr. Wir werden auch einstehen für dieses heilige Volk, für das Volk Israel. Wir werden sie segnen in deinem Namen, Herr. Und wir werden wirklich auch das Land Israel segnen. Danke dir viel, viel Male. ja, es ist ein Schleifstein für uns und wir müssen uns ja, vielleicht neu orientieren. Und ich bitte dich, Herr, dass du zu jedem Einzelnen redest. Danke dir viel, viel Male. Amen.